Hoppala und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts zum Thema, ja, wie soll man es anders sagen, doch schon zum Scheitern, würde ich sagen. Ich bin Lutz Pautke, aber ich bin nicht alleine und begrüße meinen Freund und den Menschen, der mir seit Wochen versucht, die Kombination Bier und Jazz schmackhaft zu machen, Domshot.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen, mal wieder. Ich weiß, hab die Übersicht verloren, ob ich hier schon mal davon geschwärmt habe, aber selbst wenn, würde ich es erneut tun, mit einem Satz auch nur. Ich habe für mich die Liebe zum Geräusch eines Saxophons und Trompetenmagisters und sowas entdeckt und versuche auf die aufdringlichste Art, die man sich vorstellen kann, fast schon propagandistisch, alle Menschen, mit denen ich befreundet bin, also vor allem bist du es, zu motivieren, in einen Jazzkeller mit mir zu gehen. Hat bisher noch nicht geklappt, aber ich merke, der Widerstand weicht auf. Ich fühle mich wie ein bisschen bei Herr der Ringe 2, der berühmte Typ da, der Uruk-Hai mit dem Sprengfass in der Hand, der auf den Wall zuläuft und von Helms Klamm. Und du bist Helms Klamm und ich bin das Sprengfass mit dem Mann dran. So stelle ich mir das vor.
So in etwa, also ich bin bei Herr der Ringe, muss ich tatsächlich sagen, nicht so firm. Also ich weiß so Ring, Frodo, Mordor, okay. Ja. Aber ich glaube, ich habe alle Filme einmal gesehen und auch nur dafür, weil mein Bruder an Weihnachten unbedingt, ich glaube, das war der zweite Weihnachtstag, wollte mit mir ins Kino, weil damals der dritte Teil des Hobbits rausgekommen ist.
Oh.
Bis dahin hatte ich aber, glaube ich, noch keinen einzigen Herr-der-Ringe-Teil ganz zu Ende gesehen und er hat mir ungefähr 2 bis 3 Tage vorher Bescheid gegeben, dass er ins Kino möchte und das heißt, ich habe mir innerhalb von genau auch diesen 2, 3 Tagen dann alle Teile Herr der Ringe und die ersten beiden Hobbits reingeballert und dann war ich drin, dann war ich richtig hooked, dann habe ich den dritten Film auch richtig genossen vom Hobbit, seitdem aber auch nie wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, wann der dritte Teil Hobbit rausgekommen ist, aber das ist auch schon ein bisschen her.
Ja, die Hobbit-Filme habe ich auch nicht bis zum Ende gesehen. Das ist ja, also wer sich mit dem Oeuvre da auskennt, weiß, die sind in der Qualität, auch bedingt durch die Produktionsgeschichte und die Trubeleien, die sie da hatten, viel zu wenig Zeit für viel zu viele Dinge, sind die auch gar nicht so doll geworden. Herr der Ringe 1 bis 3 natürlich unangefochten, fantastisch. Ich erinnere mich noch, und keine Sorge, liebe Leute, wir kommen gleich zum Thema, aber das muss jetzt auch mal raus. Herr der Ringe 2 habe ich als Kind, Moment, wann ist der erschienen?
Moment.
Das muss ich kurz recherchieren.
Mitte der 2000er, oder?
Also das auf jeden Fall, aber wann genau? Moment, das haben wir sofort, Herr der Ringe 2. Oh, da fliegen die Tastaturen durch
den Raum. Da fliegen die aber richtig schnell jetzt hier, rucki zucki.
2002, okay, jetzt muss ich rechnen.
Ey.
1989 bin ich geboren,
ach so, ja.
Da war ich, nein, also 1, dann bin ich bei 90 plus 10 sind 11, also 13 war ich da, 13 Jahre war ich da und da war ich mit meinem Vater im Kino und wir hatten wunderbare Plätze, es war noch im Süddeutschland in so einem Provinzkino, wir hatten wunderbare Plätze in der Mitte uns irgendwo da geholt, richtig toll und kurz vor Beginn des Kinofilms ist meine illegal herbeigeschmuggelte Fanta-Flasche mir auf den Boden gefallen, so eine richtige 1,5 Flasche, ich weiß gar nicht, werden die heute noch produziert, also wirklich riesengroßes Ding und die ist mir runtergefallen und der Kinosaal, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, der hat eine Neigung gehabt nach unten, also das heißt eigentlich richtig klug, man ahnt es schon, dass man, wenn man hinten sitzt, wie im Kolosseum, dass man dann immer noch eine gute Sicht hat, damit die Reihen eben nicht alle auf einer Höhe sind. So. Und die Flasche rollte bis nach vorne tatsächlich, also kein Fuß stürmte da heldenhaft dazwischen, sondern die rollte einfach durch und dann stand ich auf, mein Vater blieb sitzen und ging so dieses typische Kino gebückt laufen, so gebückt so nach vorne bis in die erste
Entschuldigung,
Reihe.
Entschuldigung.
Dann holte ich die Flasche wieder und selbstverständlich, damals wie heute, große Probleme in der Dunkelheit, meinen Kinoplatz wieder zu finden, lief ich dann so schreiflüsternd an den Gängen vorbei und rief nach meinem Vater.
Oh Gott.
Herr Papa. Also ich hab natürlich den Vornamen gesagt. Paul.
Warum auf einmal auf Französisch? Papa.
Paul, wo bist du? Paul. Naja. Und dann, ich fand den Platz wieder, aber ich glaube, die ersten 20 Minuten entgingen mir damals. Fun Fact, hat niemanden interessiert, aber werdet ihr alle nicht mehr aus dem Kopf kriegen.
So. Ja. War dein eigener Weg nach Mordor, die Flasche da wieder zu holen.
Stark, sehr gut.
Um auf das Thema Jazzclub und Bier nochmal zurückzukommen, ich bin ja auch gar nicht abgeneigt. Ich kenne ja auch diesen Club sogar und war da schon mal, weil Freunde von mir dort aufgetreten sind. Und das ist halt auch eine wirklich schöne, ich nenne es jetzt Absteige, weil man wirklich in einen Souterrain geht. Und das hat schon was Schönes, Schummriges. Und Ich lasse mich jetzt hier einfach mal drauf festnageln, dass ich da nächste Woche mit dir hingehe, weil ich habe ja freitags immer frei und ich habe eigentlich gar keine Ausrede, dass ich nicht mal mit dir da hingehe. Bisher hat sich es einfach irgendwie nicht ergeben, weil ich immer was vorhatte. Aber ich lasse mich hier jetzt einfach mal vor allen Leuten darauf festnageln, dass ich da mit dir hingehe.
Fantastisch.
Ja.
Ich melde mich aber auch immer, um das noch zu sagen, zu deiner Verteidigung, immer denkbar kurzfristig. Es ist Grunde schon 22 Uhr, wenn ich dann schreibe, Leute, Jazzclub.
Ja, du sitzt da quasi schon auf heißen Kohlen und wartest, bis da die Flöte losgeht, die Jazzflöte.
Die Flöte, ja.
Ja.
Naja, ich habe zur Flöte noch eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, weil ich fürchte, es lässt sich zurückverfolgen. Ich habe, das muss ich wann anders erzählen, da muss mehr Zeit vergehen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Date mit einer, wie ich herausgefunden habe, und damit ist noch nicht zu viel verraten, international bekannten Flötenspielerin. Und ich habe das aber erst während des Gesprächs rausgefunden. Da steckt ein Hoppala drin in der Geschichte,
ja.
Aber das muss verjähren. Da sind wir noch zu nah dran.
Muss
da sind wir noch zu nah dran. Da, genau, also lustige Geschichte, aber sie muss Zeit bekommen, die Stadt zu wechseln, damit das nicht auf sie zurückfällt.
Ja, das ist auch vernünftig. Wir erzählen ja bisher, haben wir vor allem Geschichten auch erzählt, die schon mal so ein bisschen zurückliegen, weil dann, das ist ja, der Faktor Zeit spielt bei solchen kleinen Tragödien da doch eine Rolle, dass man sich wohler fühlt, die zu erzählen, weil in dem Moment fühlt es sich halt meistens dann doch nicht so geil an, dass man erstmal ein bisschen drüber schlafen muss. Und da haben wir ja die Zeit. Und das ist ja unser persönlicher Vorteil auch, weil je länger wir leben, desto mehr Hoppala-Momente werden wir erleben. Von daher, der Faktor Zeit, der spielt uns in die Karten.
Ist für euch da draußen natürlich auch ein toller Grund zu sagen, Mensch, den Podcast packe ich in meinen Podcatcher als Dauergast, damit man nicht verpasst, wenn es dann darum geht, um die großen und kleinen Geschichten, die unser Leben so schreibt. Apropos, oder?
Ja, ich würde sagen, apropos, ich steige einfach mal ein. Ihr habt es am Anfang schon gemerkt oder vielleicht habt ihr es schon aufmerksam verfolgt. Immer der die Folge einleitet, hat ein Thema mitgebracht und anhand des Folgentitels seht ihr auch schon eine grobe Richtung, um die das hier gehen wird. Und zwar Zelten auf Sylt. Das klingt erstmal nach einem norddeutschen Traumurlaub für viele von euch da draußen vielleicht. Meine Eröffnungsfrage an dich wäre, wie stehst du zum Thema Zelten? Kurz in einem Satz beantwortet.
Oh, in einem Satz.
Ja, vielleicht auch zweieinhalb.
Ich hatte mit Sylt gerechnet, aber okay, Zelten beantworte ich auch, denn ich habe Archäologie studiert, und das bedeutet, dass ich viel gezeltet habe im Rahmen von Ausgrabungen in Italien, da wo es scheiße heiß war, und deswegen mag ich eigentlich Zelten, Gedankenstrich, aber nicht im Rahmen von Festivals. Das möchte ich nicht mehr, ich war einmal auf Wacken, das war richtig, also cool, aber auch schlimm. Weil, also, da haben mir Leute ins Zelt gepisst, während ich drin lag. Und das ist halt, was soll das denn?
Komisch, dass du das da nicht cool fandst, hä?
Also, da dachte ich mir, Leute, was soll das? Ich lieg doch hier und ihr seht mich doch auch. Also, das ist nicht so meins, aber davon
es scheint eine bewusste Entscheidung zu sein, was ihr hier gerade macht.
Ist dies ein persönlicher Affront gegen mich? Also, um den letzten Halbsatz noch zu sagen, ich möchte noch zelten gerne in den nächsten, ich nehme das einfach mal vor, 4 Jahren, in Norwegen, ich hörte nämlich im Sommer, ist es da tatsächlich auch so, dass man da auch zelten kann, ohne zu erfrieren, mit wunderschönen Landschaften und vielen Mücken, nehme ich in Kauf, um die Mücken genießen zu können, ich würde das machen.
Okay, ja.
Kurze Antwort.
Vielen Dank, das war ein extended Satz. Gut, Thema Zelten. Grundsätzlich finde ich das nämlich auch, ich habe da sehr viele positive Erinnerungen eigentlich dran. So gerade in der Kindheit, man fängt dann irgendwie an, im Garten zu zelten, wenn man, so wie ich, in einem Haus aufgewachsen ist, das einen Garten hatte und die Möglichkeit hatte, dann im Sommer, in den Sommerferien mit seinen Freunden irgendwie im Garten zu zelten. Das war mega aufregend, weil das war natürlich das erste Mal, du hast nicht zu Hause geschlafen, auch wenn du natürlich immer noch die Sicherheit hattest, dass das Haus ungefähr 5 Meter entfernt war und wenn es dann blöd wurde, hättest du einfach reingehen können. Aber es war natürlich irgendwie ein Gefühl von Freiheit, seinen eigenen kleinen Bereich, sein eigenes kleines Zelt zu haben. Und für mich war es, ehrlich gesagt, als kleines Kind oder als Kind, was weiß ich, wie alt war man da, zwischen 6 und 10 irgendwie, es war ein Adventure, kann man schon mal sagen. Also der Abenteuerurlaub hat dort angefangen, hab dann irgendwann auch nochmal eine Jugendreise gemacht, 3 Wochen in die Toskana, da haben wir auch gezeltet, das war alles cool, hat Spaß gemacht, alles in Ordnung bis zu dem Punkt. Aber Dann ist sehr viel Zeit vergangen, bevor ich das nächste Mal wieder gezeltet habe. Und das war dann auf einem Festival, wie du es gerade schon gesagt hast. War noch nie auf einem Festival und dann irgendwie mit 26, 27 das erste Mal auf ein Festival. Ich war nicht gut ausgestattet. Mein Zelt war wirklich Grütze. Das war null isoliert. Bedeutet ab 6 Uhr morgens 35 Grad im Zelt. Ich habe eine Luftmatratze ausgeliehen, die ganz offensichtlich ein paar Löcher hatte und natürlich nicht richtig funktioniert hat. Das heißt, ich habe jeden Zentimeter dieses Ackers, auf dem wir da gepennt haben, gespürt. Und da war dann schon irgendwie so klar, nee, Zelten, boah, eigentlich ist es nichts für mich. Dann kam es aber dazu, dass ein paar Freunde, es war ein Feiertag, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es der 1. Mai oder Tag der Deutschen Einheit war, über ein verlängertes Wochenende nach Sylt wollten, mit einem Bulli. Vier Leute hatten sich schon gefunden, vier Leute haben Platz in diesem Bulli zum Schlafen. Ich wollte aber auch gerne nach Sylt, weil Sylt war ich vorher schon ein paar Mal, ist eine traumhaft schöne Insel, da kann man eine richtig gute Zeit haben, gerade wenn das Wetter mitspielt, dann hat man da wirklich einen schönen Nordseestrand, es ist einfach wirklich eine schöne Insel, in letzter Zeit eher mit negativen Dingen aufgefallen, was weniger an der Insel selber liegt, weil die, ja, schreit keine rechten Parolen, die ist erstmal still und vielleicht hört man ein bisschen das Rauschen der Wellen, aber ansonsten nicht so viel. Ja, demnach habe ich mich da angeschlossen und das war ja irgendwie dann klar, vier Leute können da drin pennen, irgendjemand muss zelten. Dadurch, dass ich mich als Letzter angemeldet habe, habe ich natürlich direkt gesagt, ja, gar kein Problem, ich zelte, das macht mir nichts aus, ich mehr oder weniger liebe ich zelten, dachte ich zu dem Moment, weil es einmal schief gegangen ist, hieß es ja, muss es ja nicht heißen, dass es die nächsten Male auch immer so schief geht und blöd ist und ich war ja immerhin schon mal besser ausgestattet. So, das heißt, wir fahren dahin, wir haben tolles Wetter, die Überfahrt mit dem Autozug, wunderschön, wer es noch nicht gemacht hat, kann ich mal empfehlen, einfach über diesen kleinen Damm rüber, hat man links und rechts umgeben vom Wasser, fährt man auf diese Insel, es ist toll. Camp errichtet, zum Strand, Weißwein, ein Fischbrötchen gab's, dann am Strand ein bisschen rumgelaufen, die Stimmung war ausgelassen, abends auf dem Campingplatz noch ein bisschen Karten gespielt, es war eine tolle Unterhaltung, insgesamt also vom Tag her 10 von 10. Kann man eigentlich wirklich... Bis dahin kann man nichts sagen. Es war wirklich traumhaft. Wirklich schön. Gute Gesellschaft gehabt. War toll. So, dann haben wir angefangen zusammenzupacken. Man hat natürlich dann irgendwie Geschirr, wenn man gegessen hat. Wir haben auf dem Campingplatz gegessen, haben uns irgendwie eine Pasta gekocht. Das muss man natürlich dann auch abspülen. Da haben wir schon gemerkt, es fängt ein bisschen leicht an zu nieseln. Der Wind wird ein bisschen stärker. Aber nichts, was einem jetzt an der Nordsee irgendwie aus dem Ungleichgewicht bringt, weil man denkt, oh mein Gott, man ist halt an der Nordsee, da ist es windig, da nieselt das mal. Gerade, ich bin mir nicht sicher, ob es Mai oder Oktober war, aber zu beiden Jahreszeiten kann das durchaus mal der Fall sein. Alle machten sich also langsam Bett fertig, schlurften nochmal zu den Duschräumen, um Zähne zu putzen, es ging langsam Richtung Bett. Ich im Schlafsack eingemummelt, richtig gemütlich, hatte so ein 1,40 auflassbares Bett mit dabei, das heißt, das war schon Glamping. Das war eigentlich nicht einfach nur Zelten, sondern das war schon, ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Ich hatte ein paar Snacks in meinem Zelt, ich hatte gute Getränke, wenn ich irgendwie nachts, was weiß ich, warum auch immer nochmal Bock gehabt hätte, was zu snacken. Bis dahin, es klingt einfach alles wirklich, ja, wahrscheinlich zu gut, um zu schön, um wahr zu sein. Und merkte dann aber doch, so mit dem Einschlafen und mit dem Einrollen in den Schlafsack, dass der Regen doch hier und da ein bisschen stärker wurde und der Wind auch ein bisschen doller. Hat mich nicht daran gehindert, aber erstmal tief und fest wie ein betrunkenes Baby einzuschlafen. Fast forward, 1 bis 2 Stunden später, es war dunkel geworden, wache ich auf, alle in der aller super tiefsten REM-Phase im Schlaf angekommen, also da mussten die Leute wirklich wachschütteln, damit die nochmal wach werden, bis auf Regen und Wind nicht zu hören, man hätte denken können, davon bin ich vielleicht aufgewacht, vom starken Wind oder vom starken Regen, nee. Aufgewacht bin ich, weil der Wind und Regen mittlerweile so doll war, dass die Wand des Zelts, mindestens mal leicht feucht war und dieses Zelt, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, weil eigentlich stelle ich mir die Konstruktion von einem Zelt halt einfach anders vor.
Ja.
Aber ich bin aufgewacht, weil das Zelt nicht sonderlich groß war und durch den Wind ist die Wand des Zeltes, die natürlich feucht war durch den Regen, mir mehr oder weniger ins Gesicht geweht. Das heißt, wie so ein verfluchter, nerviger Duschvorhang, der sich immer wieder zu deinem Körper bewegt, kam immer wieder durch diesen Wind das Zelt in mein Gesicht. Und dadurch bin ich aufgewacht, dass ich einfach eine nasse Zeltwand im Gesicht hatte. Habe ich gedacht, ja gut, Weiß ich nicht, woran das jetzt liegt. Hab mal geguckt, dann hatte sich auch ein Hering gelöst, weshalb die Plan auch so ein bisschen flatterte. Und ich habe gedacht, ja gut, Hering gelöst, machst du wieder rein, passt. Ja, kannst natürlich einfach so aus dem Zelt, das heißt erstmal anziehen, Schuhe anziehen, Hose anziehen, Zelt auf, gucken, wo der Hering ist, wieder reinpacken.
Und wie viel Hose, ist es gerade? Wo sind wir in der Nacht?
Das müsste so mitten in der Nacht gewesen. Ich schätze mal, also wir waren wahrscheinlich so bis um 10, 11, es wurde schon so, dämmerte schon oder wurde schon dunkel und dann, es war wirklich dann richtig dunkel, der Campingplatz, hast deine eigene Hand vor Augen mehr oder weniger nicht gesehen, ich irgendwie mit dem Handylicht da versucht, das alles wieder hinzubekommen. Habe ich dann erstmal auch den Hering wieder befestigt, die Plane war wieder fest, ich Schuhe aus, Hose aus, wieder eingemöbelt, wieder versucht zu schlafen. So, da habe ich natürlich nur noch die Hoffnung gehabt, das wird jetzt alles irgendwie, wird es gewesen sein, diese Horrorstory, wird vorbei sein. Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. So, nee, ich dachte, es wäre...
Retraumatisiert komplett.
Es kommt gerade alles wieder. Es kommt alles wieder.
Wirklich. So.
Und im besten Fall hätte die Geschichte dort natürlich geendet. Gut, ich würde die natürlich nicht erzählen, wenn wir hier nicht bei Hoppala wären. Hab dann irgendwie schon so beim ersten rausgehen gemerkt, ja, also der Zeltplatz, der ist schon ganz schön feucht. Und nee, die Heringe halten vielleicht auch nicht mehr ganz so fest. Das heißt, das war alles für die Katz und ich musste wirklich die komplette Nacht über alle 15 bis 20 Minuten dieses gleiche Problem wieder beheben, weil der Wind so doll war, dass der immer wieder die Heringe rausgezogen hat. Ich immer wieder dieses nasse Zelt im Gesicht hatte. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, ich musste immer wieder Schuhe, Hose und so anziehen, weil ich ja nicht in diesen Regen und Wind einfach so rausgehen konnte. Das heißt, ich hätte das so gerne beobachtet von außen mit so einer Dunkel, wie heißt das, Kamera, die im Dunkeln aufnimmt,
ja,
wie ich einfach wie ein Wahnsinniger alle 15 Minuten dieses Zelt auf und wieder zumache, um da rauszukriechen, nur um das wieder einigermaßen die Schadensbegrenzung Schadensbegrenzung zu betreiben. Und ja, ich habe einfach nur gehofft, dass es alles schnellstmöglich vorbei ist und irgendwie hell wird, der Wind aufhört, der Regen aufhört und ich wollte natürlich auch nicht jetzt mitten in der Nacht die anderen wachklopfen und irgendwie sagen so, hey, kann ich irgendwie noch irgendwo in dem Bus pennen, weil wir wissen auch alle, wie groß so ein VW-Bus ist. So riesig ist der jetzt nicht, dass man da ultra viel Platz hat. Das heißt, ich habe es einfach durchgezogen, bin dann mehr oder weniger mit so einer halben Stunde Schlaf irgendwann aufgewacht. Und es war wirklich wie in so einem schlechten Film, als hätte ich mir das alles ausgedacht, weil morgens, was denn irgendwann, hat es zum Glück aufgehört zu regnen, die Sonne schien, die Sonne kam langsam raus und es war wirklich dann auf einmal wieder schönes Wetter, ich wach auf, ja, ein bisschen gepennt habe ich dann wahrscheinlich wirklich, mach das Zelt auf, die anderen kommen auch aus dem Bus raus und wirklich das allererste, was ich von denen höre, ist so, na, hast du gut geschlafen? Und das war halt nicht mal ironisch gemeint, weil die halt einfach in ihrem Bus seelenruhig einfach gepennt haben und davon nichts mitbekommen haben. Und das war einfach so unfreiwillig, so komisch und gleichzeitig tragisch für mich, dass das war wirklich, also wenn ich das jetzt einfach nochmal wieder so rekapituliere, ich glaube, das war mit die schlimmste Nacht meines Lebens. Und dann einfach noch so begrüßt zu werden, so, na, hast du gut geschlafen? Ist doch alles gut, die Sonne scheint, wir haben jetzt einen schönen Tag auf Sylt. Das hat das alles perfekt abgerundet. Und ja, das ist meine Story zum Thema Zelten auf Sylt.
Hat das dein Verhältnis zum Zelten nachhaltig beeinflusst?
Ja. Ich war seitdem auch nie wieder zelten.
Nein, nie wieder?
Nie wieder. Das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Ich war nie wieder zelten.
Holy shit. Merkst du in dir eine gewisse Lust darauf, doch wieder mal das auszuprobieren? Oder ist es komplett abgeschlossen?
Komplett. Wow. Es ist für mich, glaube ich, wirklich für immer abgeschlossen. Ich war letztens auf einem Musikfestival und ich war nur auf diesem Festival, weil ich wusste, man kann und krass, darf da nicht zelten. Es gibt einfach keine Möglichkeit und ich hatte ein Hotelzimmer, was sich am Ende auch als sehr nützlich herausgestellt hat, weil hätte man zelten dürfen, es war eins dieser Festivals, was mitten in der Nacht mit einem riesen Gewitter einfach abgesoffen ist und es wirklich 4 Stunden lang geblitzt und gedonnert hat. Das heißt, das hätte das alles nochmal wieder, mich nochmal retraumatisiert, wenn ich diese Nacht auch auf dem Zeltplatz hätte verbringen müssen, bei diesem Wetter. Das heißt, nee, seitdem, ich war nie wieder zelten und ich vermisse es mit keiner Faser meines Körpers.
Abgefahren. Also bei mir ist es auch schon wirklich lange her wegen dieser Ausgrabung, aber auch ich habe da Erinnerungen daran, die mich nicht dazu anregen, das jetzt in Bälde mal wieder wiederholen zu wollen. Eine Sache, die lässt mich bis heute nicht los, weil ich das Gefühl habe, ich hätte auch einfach sterben können. Das war während einer Ausgrabung in den Abruzzen, Mittelitalien, in so einem mini kleinen italienischen Kaff. Und man muss sich das so vorstellen, das war so, also wirklich Tourismus, also da spricht niemand Englisch. Das sind alles so Omis und Opis, die auch, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg noch engagiert mitgemacht haben, und die sind da wohnen vielleicht so 100, und die hatten dann so einen Deal mit uns, mit unserer Grabungsfirma, dass die dann irgendwie uns so mitgekocht haben, für uns mitgekocht haben am Abend, und wir haben denen dafür Geld gegeben und durften am Rande dieser kleinen Siedlung zelten. Und dann in der ersten Nacht, als wir da waren, wirklich in so einem Zeltkreis, den wir da aufgebaut haben, so Studierende zwischen, weiß nicht, so Anfang 20 einfach, doch Babys im Grunde, kam dann in der ersten Nacht so ein komisches Geräusch aus dem Siedlungsinneren in unsere Richtung, und es klang wie Hundebellen. Aber was ich bis heute weiß, ist, es war so irritierend, weil es klang nicht wie Hunde, die sich freuen, Menschen zu sehen und sagen, Mensch, cool, ob er wohl einen Stock dabei hat, ich freue mich richtig, sondern es waren Hunde, die, glaube ich, echt Hunger hatten. Und dann sind die zu unserem Zeltplatz gekommen und sind um die Zelte im Dunkeln, da war es schon 22-23 Uhr, haben an den Zelten so geschnüffelt und so mit der Tatze, oder wie man das nennt, mit der Pfote so am Zelt so runtergefahren. Und auch das hatte nichts von aufgeregter Verspieltheit, sondern die guckten, wo man reinkommt. Und dann haben wir, und das war richtig schlimm, zwei Stunden lag ich da wach, allein in meinem kleinen Einmannzelt, und konnte auch noch gar nicht so abschätzen, wie gefährlich das eigentlich ist. Und am nächsten Tag sprachen wir dann mal da die Dorfbewohner an, und haben die gesagt, ja, hier gibt's wilde Hunde, die leben im Wald und die kommen nachts dann in die Siedlung,
oh, Jesus,
und fressen Hühner. Moment, was? Wir sind jetzt hier noch 3 Wochen. Das war die erste Nacht. Und das war wirklich dann so in den kommenden Nächten. Regelmäßig kamen diese Hunde. Wir legten dann so komische, das waren so, wie nennt man das? Das waren so Stöcke, die wir in den Boden gerammt haben mit so Tüchern drumrum, und auf die haben wir Essig geträufelt. Und das haben die Dorfbewohnerleute uns gesagt. Und dieser scharfe Gestank in der Luft hat die abgehalten, die Hunde. Manchmal kamen sie in die Nähe, aber das ist so krass. Da klappen die Bordsteine hoch, sobald die Sonne untergeht, weil die Hunde dann aus dem Wald kommen. Sag mal, wo sind wir denn? Das ist abgefahren. Das
klingt wie so ein Grimms Märchen, so eins von diesen, von der fiesen Art.
Das ist so krass, also wie diese Hunde dieses Dorf in ihrem Griff haben, weil da gibt's auch keine jungen Leute mehr, die, weiß ich nicht, sagen, jetzt kämpfen wir gegen die Hunde oder was, oder Polizei kommt da ja auch nicht hin, da gibt's nicht mal eine Polizei in der Ecke.
Was soll denn die Hundepolizei kommen? Was soll denn passieren? Was soll die Polizei denn machen?
Na, die erschießen oder
natürlich.
Oder ich weiß ja nicht, was man damit macht. Bin ja ein tierlieber Mensch, aber das ist ja wirklich gefährlich. Naja, und das andere, was ich von dieser Geschichte mitgenommen habe, ich glaube, ich fahre morgen nach Sylt. Ich habe mir gedacht, ich habe morgen keine Termine seit langer Zeit, und ich habe mir gedacht,
ja, mach das.
Warum nicht?
Also ich sehe für einen Tag könnte es ein bisschen kurz sein, weil du fährst halt mit 4 Stunden,
ne, Regio.
Ja, von Altona braucht er, glaube ich, noch 3 Stunden, aber ja, insgesamt bist du wahrscheinlich so 3,5-4 Stunden unterwegs. Für einen Tag natürlich, ja, je nachdem, wenn du früh losfährst, ist sogar auch hier im Deutschland-Ticket, kannst du einfach hinballern. Sylt ist wirklich traumhaft schön. Hat es mir zum Glück nicht kaputt gemacht. Ich war seitdem auch schon mal wieder auf Sylt. Das ist zum Glück nicht hängen geblieben, dass ich negative Gedanken dieser schönen Nordseeinsel gegenüber habe. Aber wenn du mir so deine Geschichte mit den Hunden erzählst, muss ich sagen, dann fühlt sich meine Geschichte auf einmal an, als wäre ich in einem 5-Sterne-Freizeitresort gewesen.
Entschuldige, das wollte ich nicht. Aber das ist, also, ja, Sylt, ich war noch nie auf Sylt. Ich kenne die Stadt natürlich nur, also von allen Geschichten und den begeisterten Menschen, die da schon davon erzählen. Aber ich selber war noch nie da. Und ich habe hier gerade eine Google Maps-Karte vor mir, und fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich komme ja aus dem Süden des Landes, und für mich ist das immer noch abgefahren, wenn ich das hier gerade vor mir habe, wie erreichbar das einfach alles ist. Also ich könnte morgen jetzt auch sagen, nö, statt nach Sylt fahre ich hier mit der doofen Regio nach Kiel, und Kiel ist in meiner Welt immer noch so eine Stadt, die unerreichbar weit entfernt liegt, aber es stimmt gar nicht. Ja. Das ist näher als Sylt. Ich finde das krass. Es ist einfach, ich staune wie ein Kind weiterhin darüber. Es ist einfach faszinierend.
Also diese ganzen Ostseeorte, Scharbeutz, Timmendorfer Strand und so, die kannst du auch easy mit dem Regio erreichen. Du kannst auch mit dem Regio nach Lübeck fahren. Also das ist echt im Norden, ab Hamburg ist es alles sehr gut angebunden. Auch wenn ich dir morgen, dadurch, dass jetzt wieder Ferienanfang ist von mehreren Bundesländern, morgen das vielleicht nicht empfehlen würde tatsächlich, weil ich glaube, morgen, es gab vom NDR schon eine Warnung, dass es morgen mit erheblichen Stau, gut, das interessiert dich in der Bahn nicht, aber ich glaube auch die Bahn, gerade die kostenlosen Bahnen, wenn man ein Deutschlandticket hat, ich glaube, die werden sehr voll sein. Also vielleicht überlegst du es dir nochmal, aber wenn, dann solltest du dich früh auf den Weg machen, würde ich sagen.
Also gut, dass wir drüber gesprochen haben, das nehme ich mir schon mal mit, da muss ich nochmal nachher in die Planung gehen. Ich habe noch eine Sache mit dem Zelten, und zwar, um das nochmal abzuklopfen, weil mich das interessiert. Was müssten für Rahmenbedingungen herrschen, dass du sagst, okay, Zelten, ich wäre doch wieder dabei, weil Zelten, trotz der schlechten Erfahrung, die wir beide gemacht haben, ist ja doch auf eine Weise auch ein Abenteuer, und es kann ja auch ein schönes sein, weil das ist eine ungewohnte Umgebung und der Kopf bekommt da neue Eindrücke und man schläft abgefahren auf dem Boden. Gibt's Rahmenbedingungen, wo du sagst, dann würde ich es nochmal machen? Und wir nehmen auch gerne mit Garten von Freunden. Also auch das würde ich als Rahmenbedingung zählen lassen.
Ja, mir fällt tatsächlich nichts spontan ein, was passieren müsste oder welche Rahmenbedingungen herrschen müssten, dass ich mich darauf einlasse, weil ich grundsätzlich eher so Urlaub mache, dass ich die Möglichkeit habe, einfach ein Airbnb oder ein Hotel zu nehmen. Hotel mag ich eigentlich gar nicht. Ich penne eigentlich immer in Airbnbs, und sei es nur so ein kleines Tiny House, wie ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten in Schottland hatte. Ich brauche nicht viel und ich brauche auch keinen Luxus, aber ich brauche das Gefühl, dass ich 4 feste Wände habe und irgendwie auch einfach eine Toilette im besten Fall, die ich mir mit niemandem öffentlich teilen muss, wie auf dem Campingplatz. Das nervt mich auch vor allem bei dieser Zelten- und Festival-Kombination. Die Sanitärsituation nervt mich einfach unfassbar doll. Wofür ich mich vielleicht darauf einlassen würde, ist, ich war ja in Schottland, wenn mir jetzt jemand Bilder zeigen würde und sagen würde, das kannst du dir nur angucken, wenn du bereit bist, ein paar Tage zu zelten, weil dort gibt es keine Airbnbs und dort gibt es keine Hotels, aber es gibt irgendwie einen Campingplatz, wo du was weiß ich, einen kleinen Supermarkt hast, aber dann musst du halt zelten, dann würde ich mich, glaube ich, drauf einlassen. Dadurch, dass das aber eigentlich an den seltensten Orten dieser Welt der Fall ist, außer du gehst jetzt wirklich in Schweden nach Lappland oder was weiß ich, wo du wirklich nur Natur hast, da muss ich sagen, so sehr Abenteuerurlauber bin ich nicht, dass ich mir ein Szenario vorstellen kann, wo das häufiger der Fall sein wird. Deswegen, da muss mich schon wirklich etwas von der Natur her so doll reizen, dass ich mich darauf nochmal einlasse, weil das hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. Weil sonst so, ich habe ja anfänglich von der Reise in die Toskana auch erzählt, 3 Wochen Zelten. Da waren es einfach so große Gruppenzelte, wo du dann aber auch so eine kleine Unterlage noch hattest und dann dich da einfach mit deinem Schlafsack raufgelegt hast. Mhm. Das stört mich dann auch nicht. Also es ist nicht dieses Zelten an sich, sondern eher Wetter spielt natürlich eine Rolle und Sanitäranlagen.
Ja.
Das hat mir wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Die Kombination war wirklich die Kombination aus der Hölle.
Ich habe eine besondere Sache entdeckt, mit der ich schon ein bisschen liebäugle, aber mir erscheint das ein bisschen teuer. Und zwar, ich packe das mal für uns beide in unseren Chat hinein, auf WhatsApp hier. Würde mal gerne von dir wissen, was du davon hältst. Ich beschreib's mal für die Leute draußen. Anbieter ist ja egal. Da haben wir uns in der letzten Folge schon wahrscheinlich in rechtliche Grauzone begeben. Deswegen lassen wir es einfach mal anonym. Also, ist einfach ein Anbieter von vielen, der anbietet, dass man so Mini-Cabins heißt das, also wirklich so kleine Hütchen, mietet, genau. Und die sind dann an so Orten wie Brandenburg oder am Rande von irgendwelchen mitteldeutschen Wäldern. Und die tragen dann auch so wunderbare Namen wie zum Beispiel Schafweide. Und dann steht hier zum Beispiel im Beschreibungstext dieser kleinen Hütte für 2 Erwachsene, Zitat, am Rande eines Bauernhofs gelegen, blickst du von den Fenstern deiner Cabin auf Obstbaumwiesen und eine Weide, wo du Kühe und Schafe ab und zu beim Grasen beobachten kannst. Das finde ich ist so liebenswert. Ich habe hier gerade, wenn ich mir das mal ansehe, die Eckdaten davon, also die Größe, jetzt versuche ich noch die Größe rauszufinden.
Das, boah, ist aber auch teuer, ey.
Ja, und das ist es nämlich. Diese Schafweide, die ich gerade vorgelesen habe, pro Nacht 179 Euro.
Ja, finde ich auch krass. Also das habe ich auch in Schottland gemerkt. Das ist auch nicht wirklich günstig. Also das ist so ein Tiny House oder auch so eine Cabin, die wir da hatten, da zahlst du auch pro Nacht Also 150 bis 200 Euro für. Die sind auch echt gut ausgestattet. Wenn man zu zweit ist, muss man wirklich sagen, du hast einen Kühlschrank, du hast ein super modernes Bad, du hast ein bequemes Bett, du hast alles, was du eigentlich brauchst, um dort 2-3 Nächte zu verbringen. Das ist nichts, wo du jetzt irgendwie 2 Wochen Urlaub machst. Wobei auch das würde gehen, wenn du jetzt irgendwie super Radfahr- oder Wanderbegeistert bist, dass du einfach das nur so als deinen Schlafort hast, wo du, wir hatten sogar noch so eine kleine Terrasse, wo du irgendwie Stühle hattest und dich in die Sonne setzen konntest und so. Aber ich finde, dafür ist es mir dann am Ende doch zu teuer, weil wenn du weißt, dass du an einem Ort bleibst, dann kannst du für das Geld, kriegst du auch eine Wohnung. Also das ist oftmals ja nicht unbedingt teurer, auch wenn du natürlich diese Exklusivität bei so einem Tiny House oder bei so einer Cabin hast. Ich finde es im Verhältnis, finde ich es aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu teuer, auch wenn es super schön aussieht.
Bin da auch bei dir. Der Preis, finde ich, der ist echt hakelig, aber was ich so faszinierend finde, ich schicke dir mal noch ein weiteres, das ist nochmal richtig schön illustriert, wie isoliert und alleine die so in der Landschaft rumstehen. Und das, glaube ich, kann richtig erholsam für den Kopf sein.
Ja, total.
Ich merke das jedes Mal, alleine schon hier, wenn ich durch den Popelstadtpark laufe, was ja Quatsch ist, weil der ist riesengroß, aber sobald man mal nicht ständig Häuser vorm Gesicht hat, jetzt gesprochen als jemand, der in der Stadt lebt, ist das so schön für den Kopf einfach. Und wenn ich mir dann vorstelle, da in so einem Hüttchen zu sein, wahrscheinlich wird es mir schwerfallen, die Übernachtungskosten zu vergessen während dieser Nacht da. Aber wenn mir das gelänge oder mir das egal sein könnte, dann würde ich das, glaube ich, echt einfach regelmäßig machen, weil es ist ja fantastisch. Ja. Also wirklich einfach so eine Nacht mal so durchatmen. Einfach so, boah, scheiß Woche, jetzt mal einfach nur für mich eine Nacht da reinlegen.
Ja, oder auch ein Mix sozusagen, stell dir da eine Woche Homeoffice vor.
Um Gottes Willen.
Von dort aus einfach arbeiten, also wie, wenn du jetzt irgendwie wirklich mal sagst, du willst was kreativ ausarbeiten und ich bei der einen Cabin, die du mir gerade geschickt hast, steht ja sogar noch unter den Benefits Alpaka-Aktivitäten, weil auch einfach ab und zu noch ein paar Alpakas rumlaufen und dann chillst du da, guckst auf so eine Wiese, so eine grüne Wiese, um dich herum ist nichts, außer ein paar Alpakas und du bist da in der Natur und dann hast du einfach mal nur Zeit, dir Gedanken zu machen und bist da wirklich, also das stelle ich mir schon geil vor, aber ich glaube, ich hätte auch Schwierigkeiten, den Preis zu vergessen, weil du kriegst halt echt für das Geld, nimm jetzt mal eine Woche, dann wird es wahrscheinlich irgendwie vielleicht günstiger oder so, keine Ahnung, aber gehen wir jetzt mal einfach von 150 Euro, 7 Nächte, das sind über 1000 Euro für was weiß ich, 20 Quadratmeter, also die eine ist jetzt hier schon relativ fancy, hat auch irgendwie noch eine Sauna drin, aber also das ist halt wirklich schweineviel Geld, ne?
Es gibt noch eine Sache, die mich auch interessieren würde, wie wir dabei dazu stehen, weil Elke gesagt, ich muss meine Meinung jetzt während des Sprechens noch entwickeln. Es gibt nämlich die Zwischenlösung aus Auto und Zelten. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist,
so
das sogenannte
Zeltdach.
Genau, ist genau andersrum, das Dachzelt.
Ja, so heißt er. Ja, ergibt mehr Sinn,
Ist eine DDR, oh Gott, jetzt muss ich vorher sagen, eine DDR-Erfindung, also zumindest in der DDR war das super beliebt, so der Urlaub für den kleinen Mann, ich konnte nie anders, man konnte quasi, wer es nicht kennt, mit seinem Trabant da irgendwo hinfahren, nach Dahme und
Wieso und dann, Dahme? Wie kommst du auf Dahme?
Ich habe gerade noch Google Maps offen und da steht
Ach so, okay,
ganz
okay,
groß
ja,
und deswegen. Und dann kannst du aussteigen und auf dem Dach deines kleinen Autoleins ein Zelt aufspannen, in das gemütlich offenbar sogar 2 Personen sich reinlegen können. Und das finde ich auch abgefahren. Wie stehst du denn dazu?
Finde ich, glaube ich, besser als Zelten schon mal, weil du, ja, also ist der Vorteil so groß. Du hast auf jeden Fall schon mal einen festeren Untergrund, glaube ich. Bist halt super flexibel. Das ist ja gerade, wenn du wild campst, zum Beispiel, was man auch in Schottland einfach machen kann. Also wenn du da, ich war dann auch auf der Isle of Skye, das ist relativ weit im Norden, so eine Halbinsel. Wenn du dort einfach dich irgendwo an den Rand stellst, du kannst einfach wild campen. Du siehst da überall Camper, die sich einfach an den Rand stellen, dort ihr Zelt aufschlagen. Da habe ich auch Leute gesehen, die so ein Dachzelt hatten. Für sowas ist das natürlich...
Kann man das da einfach, ist das illegal da? Kann
nee,
man das
einfach? Da darfst du es machen. Es gibt Länder, ich glaube Portugal darfst du es, glaube ich, auch. Es gibt Länder, wo du wild campen darfst. In Deutschland natürlich undenkbar, weil versicherungstechnisch, keine
tausend
Ahnung.
Gründe, ja.
Ja, tausend Gründe dafür, dass es einfach nicht erlaubt ist. Aber nee, in Schottland zum Beispiel kannst du es machen. Und dann ist es, glaube ich, geil, wenn du halt einfach ein Auto hast, nicht noch irgendwie groß zusätzlich was mieten muss oder so, einen Camper mieten, weil nicht jeder hat ja so einen Camper. Und wenn einfach die Möglichkeit zu haben, du holst dir so einen Dachzelt.
Ja.
Dachzelt ist das richtige Wort.
Ja.
Schon viel Flexibilität, aber muss man halt auch Bock drauf haben, weil wenn du irgendwo mitten in der Natur bist, dann ist die Sanitärsituation auf jeden Fall auch nicht besser.
Ja, das ist es. Das ist es. Und du kannst zwar vorübergehend in dein Auto reinpinkeln, aber spätestens, wenn du den Ort wieder wechseln willst, dann beißt dir das in den Po.
Dann, spätestens, wenn der Tank voll ist, dann, ja.
Wohin dann damit?
Ja,
ja, also Zelten, ich habe auch nicht mal ein Zelt, also nicht, dass ich jetzt, dass jeder das in der Wohnung haben sollte, ich habe aber einen Schlafsack. Ich hätte also 50% des Zeltausflugs im Garten von Freunden hätte ich schon. Hast du einen Schlafsack bei dir, wenn es dir drauf ankäme?
Ich habe einen Schlafsack, der aber auch uralt ist und auch jetzt, ich habe das Gefühl, der ist nicht mehr so ganz in Schuss, denn ich weiß gar nicht, ob ich den sogar irgendwann mal von meinen Eltern noch mitgenommen habe.
Wow.
Der ist wirklich uralt. Ich muss aber auch sagen, wenn Zelten, dann finde ich aber auch, ist ja irgendwie dieser Gedanke, was wir auch gerade gesagt haben, dass du eigentlich wenig Aufwand hast, also wenig mieten musst oder wenig jetzt groß mitschleppen musst. Das ist halt eigentlich so ein rudimentärer Urlaub, den man sich gut leisten kann, weil man dann eben dann die Bedingungen so hat, dass man nicht alles dabei hat, sondern weil man wandern möchte und sich die Natur angucken möchte und dann nicht abends noch mit einer vier Platten, Herdplatte sich da sein Drei-Gänge-Menü kocht. So, nee, dann gibt's halt Dosen-Ravioli und du nutzt es wirklich einfach nur, weil du in der Natur sein möchtest und irgendwas essen musst, aber nicht dieses, ich möchte diesen Abenteuerurlaub, möchte aber eigentlich alle Vorteile, die ich zu Hause habe, auch haben, weil das, finde ich, ist auch so typisch deutsch, sich dann irgendwie so ein 12 Meter langes Wohnmobil oder Wohnwagen zu holen, wo du dann da reingehst und sagst, ah ja Mensch, jetzt habe ich ja gar nicht mehr das Gefühl, dass ich in einem Camper bin, wo ich mir denke so, ja, dann kannst du dir auch einfach die 50.000 Euro sparen und einfach 50 Mal für 1.000 Euro Urlaub machen und dann brauchst du dieses ganzen Schrott nicht. Das finde ich dann immer schon wieder, das ist, glaube ich, so was typisch Deutsches, immer so mit Dingen, die man dann macht, so Fahrradfahren, ja, ich habe jetzt eine Woche, bin ich Fahrradfahren, jetzt kaufe ich mir erstmal ein Fahrrad für 5.000 Euro. Also immer dieses Over-Equipment, weil dann, finde ich, braucht man auch nicht Zelten. Also Zelten ist für mich, das ist so rudimentär, weshalb ich es auch persönlich für mich nicht so gern mag. Aber wie gesagt, sich dann irgendwie für 120.000 Euro ein Wohnmobil kaufen, nur wenn man das Gefühl hat, man sitzt eigentlich in einem Wohnzimmer, ja, dann lass es doch einfach. Dann geh doch einfach ins Hotel, wenn du nicht das Gefühl haben willst, dass du im Camper bist. Das checke ich immer gar nicht. Gut, ich habe es auch selber noch nicht gemacht und ich beurteile das jetzt einfach mal ohne eigene Erfahrung, weil das ist ja, da urteilt man ja immer am besten und am schnellsten. Aber das geht mir nicht in den Kopf, warum man dann so ein Luxusgerät sich dazu zulegt.
Da gehe ich noch so halb mit, aber also beim Verständnis, warum man das macht. Aber bei mir hört es dann auf, wo ich dann komplett aussteige, ist, wenn man dann sagt, alles klar, und jetzt sind wir mit dem Gerät im Urlaub und was machen wir? Wir gehen zu anderen Leuten auf einen Campingplatz und bauen so eine deutsche Kleinstadt nach mit unseren Autos.
Oh mein Gott.
Und da bin ich raus. Wir waren jetzt wir waren vor ein paar Tagen jetzt bei Minigolfen in Büsum und da sind wir auch auf dem Weg zu einem fantastischen Restaurant, für das ich tatsächlich an dieser Stelle Werbung machen möchte. Das ist die Verrückte Krabbe. Es war also unglaublich.
Der Name verspricht so wenig,
wenn
du weißt, du gehst in ein Restaurant, das die Verrückte Krabbe heißt. Nee, die Verrückte Garnele.
Oh shit, ist es die Krabbe?
Ich glaube, es ist
Garnele?
Ich glaube, es ist die Verrückte Garnele.
Ach du Liebe.
Und
dann
denkst du
Zeit.
Natürlich eigentlich, oh Gott, was ist das für. Oder nee, warte mal, die Verrückte Krabbe.
Weil dann habe ich in einem anderen Podcast schon falsch beworben.
Nee, es ist, vielleicht gibt es auch die Verrückte Krabbe. Nee, Büsum, es ist die Verrückte Krabbe.
Gott
es ist die, aber, okay. Aber auf dem Bild
ist eine Garnele.
Oder auf dem Logo ist eine Garnele oder vielleicht sogar eine Languste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall keine Krabbe.
Also jedenfalls fantastischer Laden und da sind wir auf dem Weg dorthin über einen Campingplatz gelaufen und das war ganz schlimm für mich. Also Leute, wenn ihr damit Spaß habt, have fun, aber ich bin da drüber gelaufen und das war wirklich, die haben halt eine Kleinstadt nachgebildet. Die Autos parken natürlich alle auf ihren Plätzchen, wir haben es ja alle schon mal gesehen. Da gibt es einen kleinen Bäcker, wo du dann frühs um 6 Uhr hinlaufen kannst im Urlaub. um Brötchen zu kaufen. Da sitzen Nachbarn vor ihren Autos da und gucken einander an, was der andere so hat und macht. Und also
ja, und vor allem, die Leute gehen ja wirklich dann um 6 Uhr Brötchen holen, wenn der aufmacht, damit sie später nicht in der Schlange stehen
das
müssen. So, weißt du,
nicht.
Das ist einfach dieses, warum, du willst doch raus in die Natur, du willst doch nicht einfach nur auf Ich bin völlig am Verzweifeln, weil es mir nicht in den Kopf geht, warum man sich das antut. Man hat dann irgendwie am besten noch einen Camper, wo du dich theoretisch überall in die Natur mit hinstellen kannst, in Deutschland aber nicht darfst und dazu gezwungen wirst, in so ein Biotop, in so einen Mikrokosmos von Campingplatz dann reinzugehen, wo die Leute seit 30 Jahren jedes Jahr hinfahren, die die Hälfte des Jahres dort verbringen und du dann als Aussässiger irgendwie noch komisch angeguckt wirst wahrscheinlich, wenn du auch auf diesen Campingplatz fährst und warum denn jetzt hier der Rainer mit seiner Sabine nicht mehr neben uns steht, sondern die jungen Städter sich jetzt hier einnisten wollen und das geht, also nee, da habe ich gar kein Verständnis für.
Da sind dann auch so Rainer und Co., die dann mit ihren, das sind dann auch so Männer, die stehen dann im Bad und waschen sich so die Hände. Also, ich mach das dir mal vor. So wäscht man sie ja als Mensch, sag ich mal, die Hände, normal. Und die machen aber, die machen dieses, die beugen sich so ins Waschbecken rein und machen dieses, weißt du? Bist du denn arm? Weißt du, was ich meine? Dieses,
ja. Und auch das Geräusch muss auch, das muss auch stattfinden, dieses Geräusch.
Das ist einfach, das möchte ich alles nicht.
Nee, und dieser Gang auch mit dem Handtuch über die Schulter und dem Kulturbeutel, dann am besten noch eine Zeitung unter den Arm, damit auch jeder weiß, was jetzt gleich passiert. So, oh nee, also ich kann das wirklich nicht. Ich kann und will das nicht und zum Glück muss ich es auch nicht, weil das ist wirklich der deutsche Albtraum.
Was wäre fiktives Beispiel? Du hättest eine Partnerin, die rundum toll ist.
Nein.
Aber das wäre eine, okay.
Also wirklich, ich könnte mich nicht darauf einlassen. Ich kann diesen Menschen nicht so sehr lieben, dass ich sagen würde, wir machen Urlaub auf dem Campingplatz. Ja. Dann, it's not for me. Dann mach das gerne mit jemand anders. Aber unseren Urlaub können wir dann entweder getrennt voneinander verbringen oder anders. Aber es gibt, ich bin sehr kompromissbereit, eigentlich fast immer. Ich bin sehr diplomatisch und versuche immer, dass alle eine gute Zeit haben. Das würde ich schon von mir behaupten. Aber es gibt Dinge, da ziehe ich wirklich eine ganz klare Grenze. Und das ist Urlaub auf dem Campingplatz, gehört für mich zu 100% dazu.
Ja, um eine versöhnliche Note noch für das Thema zu finden, große Empfehlung trotzdem, bizarrerweise von mir, auf NDR, auch gerne auf dem YouTube-Kanal oder Mediathek, egal, gibt's fantastische Dokus über Campingplätze hier in Norddeutschland.
Ja.
Ganz liebenswerte Leute, wo wirklich, oh Gott, wo war das denn? Ich hab's vergessen, womöglich war es sogar Brandenburg, keine Ahnung, wo so Campingplatzbesitzer frühs mit dem Trecker nochmal über die Wege fahren, um nochmal so Fahrdrillen zu ziehen für die Autos, weil es geregnet hat. Und der sitzt dann da oben und ist einfach der bestgelaunteste Mensch der Welt. Und das ist fantastisch. Die Dokus schaue ich gerne, aber vor Ort, nein, danke.
Genauso geht es mir auch. Also ich liebe es, in so einem Mikrokosmos einzutauchen, aber gerne mit einer gesunden Distanz über eine Dokumentation so. Von wem auch immer. Das finde ich mega geil. Also auch so, wenn es so Dokus über irgendwelche Imbisse gibt und da immer die gleichen Leute jeden Tag reinkommen und irgendwelche kultigen Sprüche raushauen. Ja. Ich gucke mir das gerne an und ich finde das richtig süß, wie die Leute da Spaß dran haben und ich finde das wirklich einfach total toll. Es ist aber nicht für mich und deswegen gerne einfach aus der Vogelperspektive sozusagen von weit weg gucke ich mir das an und finde es einfach total toll, wie die Leute da aufgehen, wie viel Spaß die haben, wenn da 20 Jahre lang jeden Tag die gleichen Gesichter sind und die ihre Späßchen machen. Ich finde das total toll. Es ist einfach nichts für mich und das ist ja auch völlig okay so und genauso ist das auch dieses Campingplatz-Phänomen. Mega cool, wenn Leute das so toll finden und da ihre eigene Kleinstadt aufgebaut haben. Mir reicht es, wenn ich einmal darüber gehe, um in die verrückte Krabbe zu laufen.
Hast du, das muss ich noch fragen, apropos gemütliche NDR-Dokus, kennst du die Doku mit oder über Rolli, die Frau in ihrer Raststätte? Ist einer der Klassiker des NDR-Angebots. Möchte ich dir ans Herz legen und allen anderen Menschen auch. Die ist vor 5 Jahren erschienen und hat mittlerweile knapp 4 Millionen Aufrufe.
Trucker, Rolli und ihre Raststätte.
Exakt. Und es ist genau das, was du beschrieben hast.
Geil.
Es ist eine fesche Frau mittleren Alters, die betreibt eine Raststätte, hat dann so ein kleines, also Mini-Restaurantchen, könnte man sagen, und auch so eine Schlafstätte für Zeitarbeiter. Und die Doku verfolgt einfach nur ihren Arbeitsalltag. Und da kommt genau das, was du gerade beschrieben hast. Da laufen Leute rein, die da seit 20 Jahren Umwege fahren, nur um bei Rolli ihr Mittagessen essen zu können.
Ich glaube, ich habe die gesehen.
Er ist fantastisch, kann man immer wieder gucken.
Ja.
Da gibt's dann so Sätze wie, dann ist so ein Essensbereich fernab, also neben der Theke quasi, durch so eine Tür geht man da rein, da ist so ein bisschen dunkler und dann fallen da so Sprüche wie, dass dann so ein Trucker irgendwie aus Norddeutschland irgendwo dann da so reinkommt und dann seinen Teller mit Kartoffeln in diesen Nebentruck da reinbringt und dann sagt er so wie eine Opiumhölle hier. Das ist ja fantastisch.
Ich glaube, ich habe die gesehen. Es ist schon lange her, aber ich liebe auch, ich habe gerade mal kurz reingeskippt, ich liebe auch den Titel dieser Doku. Das ist nicht einfach nur Rolli und ihre Raststätte, sondern die Headline ist Trucker, Heimat, Hausmannskost. Ich liebe diese Titel einfach. Das ist einfach genau das, was es vermitteln soll im Titel. Genau sowas kriegst du dann auch. Ich habe ein großes Herz für solche Dokumentationen und find's super geil. Gibt ja auch etliche aus Hamburg über irgendwelche Fischbuden, irgendwelche, glaube ich, auch einen über hannoveranische Imbisse. Ich liebe das. Gucke ich mir alles an.
Ganz toll. Also, ihr da draußen, ihr bekommt hier nicht nur Leidensgeschichte aus unserem Leben, sondern auch Empfehlung aus der NDR-Mediathek und jeder anderen Mediathek da draußen natürlich auch. Schön, ich würde sagen, oder? Oder möchtest du noch was Zeltlastiges erzählen?
Ich muss noch mein Learning präsentieren.
Und du hast vollkommen recht. Ich habe mich schon gewundert, warum die Band hier bei mir im Zimmer steht. Selbstverständlich. Für die lustige Musik.
Für die lustige Musik.
Ich würde sagen,
die packen wir jetzt in den Hintergrund und ich versuche mich erneut innerhalb von kürzester Zeit und kurzen Sätzen mein Learning zu präsentieren.
Pass auf, ich zähle die Band rein.
Ja.
Und eins, und zwei, und eins, Moment, so zählt man das gar nicht. Und eins und los geht's.
Los geht's. Also, Zelten ist einfach nichts für mich. Und wenn man es macht, sei gut ausgestattet. Das ist mein kurzes, knackiges Learning. Ich glaube, so schnell habe ich es noch nie hinbekommen. Aber das ist wirklich, was bei mir hängen geblieben ist. Für mich ist es einfach nichts. Und wenn, brauche ich schon eine richtig gute Ausstattung. Und dann ist es halt irgendwie auch wieder kacke. Dann kann ich es auch gleich lassen. Ich find Zelten blöd.
Da gehen wir jetzt mit einem Minus raus, ne? Die Band ist für eine Stunde bezahlt, weil ich dachte, es dauert wieder länger, bis du.
Nee. Kurz und knackig, ich bin Profi, weißt du doch. Das habe ich doch die letzten Male schon unter Beweis gestellt.
Ja, dann muss ich mir jetzt überlegen, was ich jetzt noch 58 Minuten mit den 12 Herren hier anstelle.
Spielt den Song nochmal! Den gleichen Song nochmal.
Na, fantastisch. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir es. Möchtest du den Leuten Tschüss sagen? Ist ja deine Folge.
Ich sag den Leuten gerne Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Es war für mich nämlich wieder eine Freude, mit dir aufzunehmen, Dom. Bleibt am Ball. Mittlerweile haben wir bestimmt einen richtig geilen Instagram-Account, der tollen Content hat. Folgt uns da. Und wir sind froh, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche und freuen uns natürlich über euer Feedback, über Anregungen, über eure eigenen Hoppala-Geschichten. Genau, weil irgendwann werden uns vielleicht, ich glaube es eigentlich nicht, dass uns irgendwann die Geschichten ausgehen werden, aber ansonsten müssen wir vielleicht auf euch zurückgreifen und damit wir ein Best-of-Hoppala-Gäste-Special machen.
Das ist eine gute Idee. Morgen produziere ich eine neue Folge für uns. Erster Ferientag nach Sylt fahren.
Mit dem Auto am besten. Ja.
Ja, da steckt was drin.
Da ist richtig Potenzial drin. Das machen wir. Also, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Dom, wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag bei einem frisch gezapften Bier im Jazzclub.
Sehr gut.
Und dir erstmal eine gute Fahrt nach Sylt.
Ja, danke. Ne? Wie sagt man auf Sylt? Hier dürfen keine Autos fahren. War das Sylt?
Dürfen Autos fahren.
Welche Insel habe ich
Helgoland.
Ach Gott! Okay, tschüss!
Tschüssi!